Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Mein Name ist Sandro Müller und mit mir am Mikrofon Andreas Wiesler.
Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen.
Wir haben ja schon eine Lösung. Wieso soll ich jetzt noch was dazu machen? Sensibilisierung zum Beispiel.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Seit über 20 Jahren schon.
Komm, wir versuchen noch ein wenig aufzuzeigen, wie geht's dann besser?
Bist du bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angriffslustig. Vielleicht könnt ihr euch an Johanna erinnern. Wir hatten mal das Thema Ransomware, falls ihr es noch nicht gehört habt. Es ist in der Shownotes verlinkt, unbedingt nachhören. Und ich fand das so spannend, dass wir uns gedacht haben, wir machen noch eine zweite Folge, und zwar über forensische Analysen. Johanna, für die erste Folge nicht gehört haben mit dir, stell dich doch gerne nochmals kurz vor.
Perfekt, genau. Joanna Langrecht, ich bin die Abteilungsleitung IT-Forensik beim Hamburger Beratungsunternehmen Intersoft Consulting Services AG. Bin da jetzt mittlerweile seit über 6 Jahren. Genau, und leite dort den ganzen Bereich rund um die Themen Forensik und IT-Security.
Jetzt, wenn man an Forensik denkt, da sieht man immer als erstes, da wird ein Mensch aufgeschnippelt, da wird reingeschaut, an was er gestorben ist. Was muss ich mir dann unter IT-Forensik vorstellen?
Ich erkläre das immer so ein bisschen ganz gern anhand der normalen Forensik, also klassisch auch Spurensicherung, das heißt, es gab irgendeinen Tatort und der wird abgesperrt und dann kommt quasi die Spusi und sichert Schmauchspuren und Fingerabdrücke und Fußabdrücke und Patronenhülsen und alles, was man da so findet und versucht dann letztendlich den Tathergang dadurch zu rekonstruieren anhand dieser Spuren. Wir machen sozusagen genau das Gleiche, aber im digitalen Raum. Das heißt, wir sichern digitale Beweise auf IT-Systemen, Servern, Endgeräten, Notebooks, Smartphones, USB-Sticks, Vergleichbares und versuchen dann vor allen Dingen auch natürlich Cybercrime, Straftaten im digitalen Raum aufzuklären, vor allen Dingen auch viel gerichtsverwertbar die Spuren zu sichern, die Integrität der Beweise zu sichern, genau, damit es dann entsprechend vor Gericht auch Bestand haben kann. Das heißt, viel Datendiebstahlfälle, aber auch Dinge wie Innentäter-Szenarien, Arbeitszeitbetrug, Wirtschaftsspionage, hier und da eine Schadsoftware-Infektion. Das ist so klassische IT-Forensik.
Früher hat sich so das Gerücht gehalten, ja, wenn die kommen, dann nehmen sie alle Laptops, alle Handys mit, alle Server mit und dann habe ich 2 Wochen lang nichts mehr. Da ist ja das Unternehmen Konkurs nachher. Wie geht dann so eine forensische Analyse vor?
Also wir versuchen natürlich, den Geschäftsbetrieb so wenig zu stören wie irgendwie möglich. Also auch wir haben natürlich unsere Labore in Hamburg, kriegen da sehr häufig einzelne Systeme hingeschickt, mal auch mehr, aber nicht in der Dimension, wo es den kompletten Geschäftsbetrieb lahmlegt. Wenn wir eine größere Sicherungsaktion haben, dann machen wir es in der Regel beim Kunden auch vor Ort, kommen dahin mit mehreren Forensikern und Forensikerinnen, sichern die Systeme und nehmen dann die forensischen Images quasi mit und lassen die Originalbeweisstücke einfach beim Kunden dann.
Das wäre nur noch wichtig, ja. man hat so oft so das Bild CSI Miami. Die kommen, haben auch IT-Forensik-Spezialisten dabei, die schauen kurz drauf und irgendwie so 5-10 Minuten später, hurra, wir haben es gefunden. Ich denke, so schnell geht's nicht.
Es ist so schön, wenn es manchmal so schnell und einfach wäre. So schnell geht's nicht. Also auch das Sichern von Systemen, vor allen Dingen, wenn wir es auch gerichtsverwertbar machen, das nimmt einfach auch ein bisschen Zeit in Anspruch. So, weil wir wollen die Integrität der Beweise natürlich auch wahren. Wir wollen die Originale nicht verändern. Das heißt, wir haben natürlich ein gewisses Toolset, Whiteblocker und so weiter. Das muss schon alles konform ablaufen. Es gibt recht strenge Prozesse von 4-Augen-Prinzipien über wie dokumentiere ich und so weiter. Von der Methodik, das nimmt Zeit in Anspruch. Und dann bin ich ja noch gar nicht bei der Analyse. Das heißt, da muss ich natürlich auch noch gucken, wie bewerte ich diese Beweise, wo kommen die her? Und dann fange ich erst an, quasi, ja, meine Tools zu verwenden, die Analyse durchzuführen, dann noch zu verifizieren. Das heißt, es gibt immer so das Credo, ein unabhängiger weiterer Forensiker muss auf derselben Datenlage mit denselben Tools auch zum selben Ergebnis kommen. Weil sonst hat es natürlich keinerlei Bestand, was ich gemacht habe. Das heißt, eine Analyse eines Systems dauert dann auch mal von ein paar Stunden bis über ein paar Tage. Und wenn ich eine ganze Infrastruktur mir angucke, dann nimmt es natürlich auch entsprechend mehr Zeit in Anspruch.
Das heißt, auch bei euch schaut immer noch ein zweiter drüber, macht genau das Gleiche nochmals.
Er macht oder sie nicht exakt dasselbe nochmal, dass aber die Spuren und auch vor allen Dingen die Analyse- und Auswertungsergebnisse werden immer nochmal von einer zweiten Person verifiziert. Weil es kann immer mal sein, dass etwas übersehen wird. Auch wir sind logischerweise nur Menschen.
Ja.
So, aber das heißt, es wird auch nochmal durch ein zweites unabhängiges Toolset gecheckt, dann nochmal durch die Menschen und dann geht es bei uns auch intern nochmal durch die Qualitätssicherung. Also da sind wir wirklich dann auch bei gerichtsverwertbarer Dokumentation. Da sind Fehler, die unterlaufen, natürlich nicht unmöglich, aber es ist schon sehr ärgerlich. Das darf eigentlich dann nicht vorkommen. Das heißt, wir haben sehr strenge Prozesse. Das heißt, es geht über mehrere Augenpaare, bis es dann noch bei dem, ja, beim Qualitätsmanagement landet, bevor es dann quasi an den Kunden geht.
Du hast Tools erwähnt, so im Verhältnis, wie viel sind Tools, die einfach drüber laufen und wie viel ist noch händisch?
Ich würde sagen, im Bereich IT-forensische Analysen ist doch noch ein recht hoher, auch manueller Aufwand mit dahinter verbunden. Auch wir benutzen natürlich super viele Tools, gerade im Bereich Data Acquisition, wie kommen wir an die Spuren, damit wir sie in lesbare Formate bekommen und ähnliches. Das läuft viel auch automatisiert. Die Auswertung dahinter, das in einen Kontext zu setzen, läuft in der Regel komplett manuell auch über uns. Einzelne Artefakte zu korrelieren zu einem roten Faden, zu einem Gesamtbild, die mit dem Sachverhalt passen, mit dem Untersuchungsgegenstand, die richtigen Fragen auch beantworten, aber parallel auch die komplette Neutralität wahren, weil ich kann auch nicht einfach irgendwas reininterpretieren, weil es für mich gerade sich gut anhört.
Ja.
Das ist alles etwas, was tatsächlich menschlich passiert.
Du hast gerade gesagt, ihr müsst genau nach Checkliste vorgehen. Es lässt ja keine Fehler zu, wenn du gerade sagst, du musst vor Gericht beweisbar sein. Wie ist dann so ein klassisches Vorgehen? Mit was beginnt ihr? Wir haben jetzt schon eine Kopie gemacht, ihr habt das. Und dann, auf was schaut ihr zuerst?
Es ist immer stark vom Sachverhalt abhängig und auch, es gibt recht viele Fallstricke in der Forensik. Wie ist es mit privater Nutzung? War die gestattet? War die geduldet? Stillschweigend geduldet? Schriftlich untersagt? Und so weiter. Das heißt, wir gucken natürlich an sich auch nur in die Speicherbereiche, die auch für die Sachverhaltsklärung überhaupt relevant sind. Das heißt, wenn es auch Ordner mit Fotos gibt und es ist überhaupt nicht im Scope, dann gucken wir nicht 50.000 Fotos durch.
Ja.
Das ist viel Aufwand, der entsteht, das sind Kosten, die entstehen. Das heißt, wir richten unsere Methodik in der Regel nach dem Sachverhalt aus. Wenn es zum Beispiel um eine Schadsoftware-Infektion geht, dann gucken wir uns die klassischen Wege an, wie konnte eine Schadsoftware potenziell auf das System gelangen. Das heißt, Browsernutzung, USB-Speichermedien, potenziell E-Mail, einfach Wege, die eine Schadsoftware gehen kann und dann die Klassiker, wann wurde sie ausgeführt, also Dateiöffnungsartefakte, Programmausführung und dann gibt es im Prinzip zu diesen ganzen Oberkategorien feste forensische Artefakte, die man je nach Betriebssystem hinzuzieht, bei einem Windows-Betriebssystem beispielsweise gibt es einen wirklich sehr großen Haufen an Artefakten und die gehen wir durch, wo wir wissen, okay, wenn es zu einer Schadsoftware-Infektion kommt, dann würden wir dort die Spuren sehen. Dann wird es ausgewertet und dann entsprechend halt dokumentiert. Und dann gibt es ein Management-Summary, wo quasi nochmal der ganze rote Faden einmal aufbereitet wird.
So, wenn man mit anderen IT-Leuten spricht, gibt es immer so Riesendiskussionen. Soll ich einen Rechner herunterfahren? Soll ich den Stromstecker ziehen? Soll ich ihn laufen lassen? Ob das Netzwerkkabel ziehen? Was hilft euch für die Forensik am meisten?
So in unserem Traumszenario werden Systeme nicht heruntergefahren. Ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn wir in einem großen Cyberangriff sind und es ist völlig unklar, was passiert, dass man quasi den Panikknopf drückt und alles runterfährt. Es ist mir immer lieber, als nicht zu wissen, wie man isoliert und einfach alles laufen lässt. So, dann gerne fahrt runter. Das ist schon okay. Wir können damit irgendwie arbeiten. Wenn es aber wirklich darum geht, aktive, flüchtige Daten zu sichern, ist es für uns super, wenn die Geräte anbleiben, einfach vom Netzwerk trennen. Dann können wir den Arbeitsspeicher sichern, dann sehen wir aktive Prozesse, aktive Netzwerkverbindungen. Es gibt uns einfach mehr Potenzial für Aufklärung. Wenn es jetzt aber sowieso um einen Fall geht, der in der Vergangenheit liegt, es geht um potenziell Intäter-Szenario, Datendiebstahl, so. Man geht zum Mitbewerber und nimmt vielleicht nochmal so die Kundendatenbank mit, das ist so ein bewährter Klassiker. Dann ist es Jacke wie Hose.
Ja.
Dann könnt ihr es gerne runterfahren. Passiert, so, ja. Dann kriegen wir das Gerät, dann sichern wir es und dann läuft der Prozess so seinen Gang.
Jetzt aus deiner Erfahrung, wo sind so klassisch Spuren zu finden? Du hast ein bisschen Artefakte angetönt.
Genau, es ist, Forensiker haben, glaube ich, eine ganz andere Sicht auf Systeme, als es quasi Anwenderinnen und Anwender haben. Das heißt, wir sehen, dass Betriebssystem quasi von innen. Das heißt, wir lesen beispielsweise auf einem Windows-Betriebssystem etwas auf, das nennt sich die Windows Registry, die Registrierungsdatenbank, wo super viel gespeichert wird zu User-Aktivitäten und zwar wirklich auch seit Aufsetzen des Betriebssystems selbst und natürlich auch einfach betriebssysteminterne Informationen. Wann wurde das erste Mal ein Major-Update eingespielt? Wann wurde der Rechner initial mal aufgesetzt? Dinge, an die ich mich als normaler Anwender gar nicht erinnern kann. Mhm. So, wann wurde mir das Gerät ausgegeben? Das heißt, das sind so klassische Orte auf einer Festplatte, die wir dann quasi gezielt auslesen und uns dann die Artefakte raussuchen, die wir für die Aufklärung einfach benötigen. Und dann kommen aber auch so klassische Dinge. Es klingt immer sehr stumpf, aber auch so wie der Browserverlauf, die Browser History. Das heißt, wir gehen nicht in den Browser selbst und gucken, was wurden da so gegoogelt, sondern auch dahinter stehen natürlich Datenbanken, die wir dann quasi auslesen. Auch toolgestützt, aber dann auch manuell verifizieren, welcher Browser wurde überhaupt benutzt, waren es Private-Fenster, Incognito-Modus, war es der Tor-Browser. Auch da gibt es natürlich super viele Mittel und Wege und so suchen wir uns das quasi dann zusammen.
Es gibt doch so viele Programme, so viele verschiedene Betriebssysteme. Was braucht es dann überhaupt, um deinen Job zu machen? Da muss ich ja ewig lernen.
Das ist tatsächlich häufig eine Annahme, also auch wir wissen ja nicht alles und ich habe auch Experten für die Windows-Analyse, die kann ich nachts um 3 anrufen, die können mir jedes Artefakt automatisch aufsagen, unter welchem Hive finde ich das und so weiter. Aber das heißt nicht, dass das die absoluten Experten für Mac-Analyse sind. Es ist halt auch durch die stetige Entwicklung der Technik kann man auch nicht immer gewährleisten, der absolute Experte für alle Betriebssysteme und alle Firewall-Hersteller und alle Switche zu sein. Der Anspruch ist auch irgendwo nicht realistisch. So, es geht wirklich um stetige Weiterbildung. Es geht in der IT-Forensik aber vor allen Dingen um ein grundlegendes und vor allen Dingen auch tiefgehendes Verständnis von IT und Netzwerkarchitekturen in der Gesamtheit. Wie spielen Betriebssysteme zusammen? Wie ist, welche Rolle spielen Datenbanken? Wo kann ich Spuren erwarten? Was ist mit File-Servern? Was ist mit Remote-Zugriffen? Da ist es häufig gar nicht so wahnsinnig relevant, was für eine Betriebssystemarchitektur ich da drunter habe. Ich muss halt wissen, mit welchen Tools komme ich ran. Also Linux-Systeme, Unix-Derivate sind anders als ein Mac OS im Detail oder ein Windows-Betriebssystem. Ich muss einfach nur wissen, wie komme ich ran und wie kann ich die Spuren bewerten, welche Tools kann ich verwenden, wie kann ich es händisch verifizieren, wie kann es gerichtsverwertbar bleiben und wie sichere ich diese Systeme. Das ist so die Baseline, aber ein tiefes IT-Verständnis und vor allen Dingen ein Netzwerkverständnis ist das, was Forensiker mitbringen sollten.
In der Vorbereitung hast du mir noch was Spannendes gesagt, dass ihr im stetigen Austausch auch seid mit BK, LK und anderen Polizeistellen. Wie muss ich mir dann das vorstellen? Was tauscht ihr da für Daten aus?
Wir begegnen natürlich den Ermittlungsbehörden sehr viel, vor allen Dingen auch im Incident-Response-Kontext, also gerade in der Vorfallsbearbeitung, wenn es zu Ransomware-Angriffen oder Ähnlichem kommt. Und auch die Ermittlungsbehörden haben Forensik, die sind, und das muss man auch wirklich anerkennen, wirklich auch gut, richtig, richtig gut geworden. Gerade so über die letzten Jahre funktioniert die Kooperation und die Zusammenarbeit in gemeinsamen Fällen einfach gut. Das heißt, wir gehen nicht proaktiv auf die zu und die rufen auch nicht uns an und sagen, hey, wir haben hier einen Kunden für euch. Mhm. So natürlich nicht. Das heißt, der Kunde wendet sich in der Regel zum Beispiel ans LKA, erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Dann kann es ein Intäter-Szenario sein, kann aber auch ein externer Angreifer sein. Und der Fall kommt forensisch über den Kunden an uns. Und dann ist das LKA in der Regel dran und wir. Und dann ist es halt stark vom Case abhängig. Vielleicht haben die schon eine Erstanalyse gemacht und wir wurden später hinzugezogen. Dann werden Erkenntnisstände geteilt. Wenn wir etwas finden, gerade bei externen Angriffen, was relevant sein könnte für die Strafverfolgung, identifizierte IP-Adressen, C2-Kommunikation oder ähnliches, was Rückschlüsse gibt auf den Sitz der Angreifer oder die identifizierte Person dahinter, dann sind das super essentielle Hinweise. Und dann tauschen wir das aus. Natürlich immer nur nach Freigabe mit dem Kunden. Aber in der Regel ist da volle Transparenz. Und das ist das, was ich auch sehr zu schätzen weiß. Das heißt, wir kriegen auch durchaus Hinweise von Ermittlungsbehörden. Hey, in vergangenen Fällen zeigte sich, von Angreifern wurde folgendes Toolset verwendet. Guckt doch auch mal hier, ob ihr das auch finden könnt. Das heißt, es ist ein sehr großer Erfahrungsaustausch mittlerweile, der aus meiner Perspektive beide Seiten sehr weiterbringt.
Müsst ihr ab und zu auch vor Gericht gehen und eure Ergebnisse schildern?
tatsächlich selten. Es ist passiert, ja, aber es ist selten. Also wir haben natürlich viele gerichtsfeste Gutachten, die vor allen Dingen im arbeitsrechtlichen Kontext relevant sind. Dann werden die vorgebracht und manchmal gibt es ein Gegengutachten und irgendeins wird dann in der Regel meistens nicht unser fallen gelassen. So, und dann kommt es zu einer Einigung. Und dann kriegen wir manchmal vom Kunden noch das Feedback, sagen, hey, so nach einem Dreivierteljahr, hey, der Fall ist jetzt abgeschlossen, ihr könnt die Beweismittel auch vernichten, ihr müsst sie nicht mehr in der Asservatenkammer aufbewahren. Dass wir wirklich mal aussagen und nochmal so ein bisschen betonen müssen, wie sind wir denn zu diesen Rückschlüssen gekommen, fachlich, kommt selten vor. Aber es kommt vor, aber tatsächlich, das denken viele, dass wir dann so als Gutachter vor Gericht alle zwei Tage auftreten. Nee, in der Regel schreiben wir das Gutachten, es hält Stand und dann wird sich meistens geeinigt oder es werden dann strafrechtliche Schritte eingesetzt und dann sind wir häufig auch gar nicht mehr so involviert, dann kriegen wir irgendwann das Ergebnis mitgeteilt. Mhm.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen an die Funde denken, braucht es da auch ab und zu so ein dickes Feld? Begegnet ihr manchmal Dingen, wo ihr sagt, möchte ich lieber nicht mehr sehen?
Ja, also es ist immer so ein bisschen, selbst wenn man sich nur auf den Sachverhalt fokussiert und die Spuren auswertet, die für die Aufklärung relevant sind, kann es immer mal sein, dass man auch Dinge sieht, die mit dem Sachverhalt nichts zu tun haben, die einfach in den Artefakten austauschen. Also es klingt immer ein bisschen komisch, aber so ein typisches Beispiel ist auch, sind andere kriminelle Handlungen, die man sieht. Wir haben manchmal Fälle, wo wir dann mitkriegen, dass es zu anderen strafbaren Sachen kommt, das Führen eines illegalen Webshops oder ähnliches, so auf einem Arbeitsgerät, dass das angewählt wurde im Darknet oder ähnliches. Wir sehen durchaus auch nicht wenig pornografisches Material im Unternehmenskontext. Also auch das, wo man sich eigentlich denkt, warum das Arbeitsgerät? Sehen
und
wir
dann
das?
Auch während der Arbeitszeit.
Und dann auch während der Arbeitszeit. Ja. Also, das sehen wir durchaus auch mal bei Fällen, wenn es um Arbeitszeitbetrug geht. Also, wenn schon die Vermutung nahe liegt, es könnte sein, die Person hat vielleicht gar nicht so viel gearbeitet in der Arbeitszeit, dann passiert es, sage ich mal, doch recht regelmäßig, dass wir auch einfach pornografische Webseiten sehen, die aufgerufen wurden oder ähnliches. Und man stumpft ein bisschen ab in der Analyse. Man muss auch sagen, wir reden hier nicht auf gar keinen Fall von kinderpornografischem Material. Das möchte ich noch ganz stark betonen. Das machen wir nicht. Dann gibt es auch sehr strenge Prozesse. Sollte das mal aufkommen, dann geht es natürlich überhaupt nicht weiter. Und dann geben wir es sofort auch weiter an Ermittlungsbehörden. Aber ich sag mal, im klassischen Bereich von pornografischen Webseiten ist immer so einiges dabei. Und das ist dann aber auch, wir sind da sehr rigoros, wenn es nicht relevant ist für den Sachverhalt. Also wenn wir jetzt Privatnutzung ist erlaubt außerhalb der Geschäftszeit und jemand nimmt sein Dienstnotebook mit nach Hause und guckt am Wochenende Pornos und es geht aber um die Infektion einer Schadsoftware, dann schreibe ich nicht in den Bericht, ach so, und da wurden auch am Samstag Pornos geguckt, weil es nicht relevant ist. Mhm. So, aber natürlich begegnet es uns trotzdem recht regelmäßig.
Was war dann das Skurrilste, was dir begegnet ist? Oh. Hast du da irgendeine Episode?
Es ist, wir analysieren natürlich auch durchaus mal Smartphones recht regelmäßig und wir haben auch häufig, dass die Person, dessen Smartphone wir analysieren, uns das halt auch selber aushändigt. Also sagt, hey, ich habe hier den Verdacht irgendwie, dass da Schadsoftware drauf ist oder könnt ihr für mich Daten rekonstruieren und ähnliches. Und gerade bei solchen Fällen, wenn jemand mir das Gerät selbst aushändigt, gehe ich ja eigentlich davon aus, die Person weiß, wie tief wir reingucken können und was uns alles möglich ist. Und dann sehen wir natürlich auch mitunter Chatverläufe, die sehr seltsam sind oder auch Bilder, die sehr seltsam sind. Viel aus dem privaten Kontext, auf einmal mitten, während man irgendwie durch berufliche Fotos scrollt, kommen plötzlich private Fotos, die man gar nicht erwartet hat. Das ist natürlich sehr, sehr skurril und ohne ins Detail zu gehen, hatten wir da doch in den letzten Jahren so einige Dinge, die wirklich aus dem Nichts kamen.
Hast du allenfalls noch irgendeinen Tipp, was ich selber beachten muss, dass ich allenfalls weniger Spuren hinterlasse, jetzt im positiven Sinn, so ein bisschen die Datensparsamkeit, nicht um euch das Leben schwer zu machen, aber um mich selber zu schützen?
Was heißt Datensparsamkeit als solches? Es geht eher darum, noch Security-Mechanismen zu implementieren, wenn ich mit IT-Geräten unterwegs bin, egal ob privat oder beruflich. Beruflich hat man immer so ein bisschen den Vorteil, es wird viel natürlich auch zentral gemanagt. Das heißt, es sind viele Webseiten sowieso nicht anwählbar. Es gibt feste Passwort-Policies, es gibt häufig IDA-Lösungen oder AV-Lösungen oder ähnliches, die mich so ein bisschen vor Schadsoftware-Infektionen potenziell schützen können. Das lässt sich natürlich auch alles auf den privaten Weg übertragen. Aber ganz wichtiger Hinweis, wir sehen halt alles und wir sehen halt sehr häufig, dass Dienstgeräte auch einfach absolut zugemüllt werden. Also wirklich pro Tag 20 USB-Geräte angeschlossen und 1000 Fotos darüber kopiert und immer wieder hin und her geschoben. Und das Home-Laufwerk platzt aus allen Nähten, weil man einfach nichts löscht. Und auch der Browserverlauf der letzten 7 Jahre gefühlt aus 28 verschiedenen Browsern. Also auch da vielleicht so ein bisschen gucken, was sind Programme, die ich wirklich benötige und was nicht. Und was lade ich mir vielleicht auch alles so ein bisschen aus dem Internet? Also wir sehen sehr viele Artefakte, wenn ich mir manchmal den Downloads-Ordner angucke, dann sehe ich rückwirkend da Programme runtergeladen der letzten 5 Jahre und die halbe Festplatte ist voll und die ganzen Programme werden natürlich nicht genutzt. Und auch das natürlich bringt mitunter mal ein gewisses Sicherheitsrisiko mit, wenn ich mir irgendwas runterlade und das dann irgendwann mal doch ausführe oder ähnliches. Das heißt, da kann ich durchaus ja im Sinne der Datensparsamkeit sehr, sehr viel tun. Und es ist auch für uns Forensiker gar nicht so schlecht, wenn das System nicht so, ich sag mal vorsichtig, zugemüllt ist. Dann sehen wir auch viel schneller die relevanten Spuren, wenn es tatsächlich mal darum geht, auch einen Sachverhalt aufzuklären.
Super, Johanna, danke vielmals, dass du dir noch ein zweites Mal Zeit genommen hast. Sehr gerne. Für eine Podcast-Folge. Und auch danke dir, dass du mit dabei warst bei dieser Folge Angriffslustig. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Man liest zwar immer wieder von Schwachstellen, ist selber aber nie davon betroffen gewesen.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Mehr Antworten gibt's in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Abonniere jetzt den Podcast. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.